Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Geschwister, so wie es die Natur des Wassers ist, abwärts zu fließen, so ist es unsere Menschennatur, aufwärts zu streben, sagt Walter Lüthi. Betrifft das auch dich und mich? Vorne an, der Beste, die Beste sein? Frei nach dem Motto von Julius Caesar, er kam, sah und siegte, oder auch sie kam, sah und siegte, auch ohne eine Blutspur der Verwüstung zu hinterlassen, einfach recht zu haben und zu behalten, ist uns doch so wichtig. Nein, wir haben doch keinen Stachel in unserem Auge, aber bei dem anderen ist er riesengroß. Wir reden von Liebe und Barmherzigkeit, aber ist unser Herz wirklich, wirklich angerührt vom Elend und der Not anderer? Sind wir gütig und mitfühlend, sodass wir uns in den Leidenden hineinversetzen können und auch bereit sind zu aktivem Handeln, sofern es möglich ist? Und über allem bringen wir die Situation im Gebet vor Gott. Der in Ungnade Gefallene, hat er wirklich eine Chance, wieder aufgenommen und anerkannt zu werden? Betrifft das auch dich und mich? Zu siegen, die eigene Ansicht durchzusetzen, natürlich ohne Blutspur. Aber wo jemand siegt, der verliert zwangsläufig auch jemand. Und was bleibt zurück bei den Verlierern, bei den Gedemütigten? Schmerzen und oder Rachegelüste, ohnmächtiger Kummer und Vergeltungssucht, weil da jemand kam, sah und siegte? Ein kleiner Exkurs, wie unsere Menschennatur wohl funktioniert. Nur von Jesus und nur von ihm tönt eine ganz andere Kunde, nämlich, dass er kam, sah und starb, starb für uns. Der Größte zeigt seine Größe, indem er nicht aufwärts strebte, sondern abwärts, nicht thronte, sondern diente. Sein Blut tropfte aus seiner Seitenwunde, tropfte zur Erde. Und man würde annehmen, eine Zeit der Traurigkeit und dem Schwinden aller Hoffnung. Aber nein, denn die Liebe erblühte, neues Leben, tiefe Hoffnung, Glaube an ein Leben frei von Rache und Vergeltungssucht. Ostern im Tod. Denn er starb für uns. Er starb für uns, dieser wirklich großartige Sieger, Herr aller Herren und König aller Könige, und nahm vielleicht nicht gerade unsere hinterlassene Blutspur, so hoffe ich, aber unser aller Schuld- und Sündenspur, die nahm er hundertprozentig weg. Sein Liebesdienst gibt jedem Menschen, der das von Herzen glaubt und bekennt. Gerade die Passionszeit erinnert uns daran. Die Zeit der Vorbereitung auf die Karwoche, Karfreitag und auf das Osterfest. Der Übergang vom Tod zum Leben. Trauer und Freude, die sich vermischen. Auch am heutigen Sonntag Letare freut euch, können und sollen wir dem nachspüren. Noch sind es 3 Wochen bis Ostern, aber schon jetzt gewissermaßen auf halber Strecke leuchtet das neue Leben auf. Letare, ein kleines Osterfest mitten in der Passionszeit. Ihr Lieben, stimmen wir ein in das folgende Gebet. Gott, wer bist du, dass du uns immer noch nicht vergessen hast, dass du es immer noch mit uns versuchst und nicht aufgibst, sondern an uns denkst und uns annimmst im Wissen, dass wir lange noch nicht geworden sind, was du an Sinn und Anlagen in uns hineingelegt hast. Wer bist du, dass du uns erträgst und uns immer wieder Gutes erweist? Staunend stehen wir vor dir. Ja, wer ist er, dass er uns immer noch nicht vergessen hat? Der Gott des Himmels und der Erden hat wohl eine unendlich große Leidenschaft für uns Menschen. Diese zeigt er uns tagtäglich, und darüber hinaus hat er immer und in ganz besonderer Weise sie zu bestimmten Zeitpunkten entzündet, nämlich dann, wenn für ihn die Zeit erfüllt war. Auch unserem heutigen Predigtext, so denke ich, kann man das entnehmen. Der Text trägt die Überschrift, die Ankündigung seiner Verherrlichung. Hören wir auf den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Soweit unser Text. Nun, unseren Versen vorausgegangen war der Einzug Jesu in Jerusalem, vermutlich verbunden mit einer riesigen Menschenansammlung. Für die einen war er vielleicht nur eine Sensation, für viele andere war er aber der Held. Und diese Gruppe bestimmte wohl auch die Atmosphäre des Einzugs. Jesus kam auf einem Eselsfüllen geritten. Darin wurde der Anspruch zum Ausdruck gebracht, dass er der Gesalbte Gottes, der Messias sei, wie es auch in 1. Mose 49 und in Sacharja 9 angedeutet bzw. verheißen war. Und sie erwarteten einen, der wohl alles mit Gewalt ordnete. Könnt ihr es hören, das Hosianna? Aber dieses Hosianna war damals kein Jubelruf, sondern hieß eigentlich: Herr, hilf, oder rette jetzt. Aber dieser Gesalbte kam nicht, um die Regierenden zu stürzen, also Reiche und Throne zu erobern, sondern er kam, um durch sein Leiden und Sterben Menschenherzen zu gewinnen. Hosianna als Jubelruf dem Sohne Davids. Nun, neben dem Jubel des Volkes einerseits, gab es wohl andererseits auch ein misstrauisches Beäugeln durch die Führungselite. Diese Anführer hielten sich selbstverständlich im Hintergrund. Sie waren wohl enttäuscht und hilflos, denn nichts schien der Anziehungskraft, die dieser Jesus von Nazareth ausübte, Einhalt zu gebieten. Alle Welt läuft ihm nach, sagten sie. Und diese Aussage der Pharisäer war ein großartiges Beispiel einer ja dramatischen Ironie. Weil Gott ja diese Welt so sehr liebte, darum kam Jesus in die Welt. Nun aber sagen ausgerechnet seine Gegner, unter ihnen auch die Schriftgelehrten, natürlich völlig unbeabsichtigt, dass alle Welt ihm nachlaufen würde. Also das Wort der jüdischen Anführer entsprach in einem viel größeren Maße der Wahrheit, als sie es wohl selbst ahnten. In Vers 20 heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Johannes betont ganz klar, dass diese Griechen zu den Pilgern gehörten, zu den Hinaufziehenden. Sie wollten auf dem Fest anbeten. Und es deutet doch an, dass sie Gottsuchende, Gottesfürchtige gewesen waren, wie zum Beispiel auch Cornelius. Und gottesfürchtig heißt doch Verehrer des Gottes Israels, obwohl sie wahrscheinlich keine, in Anführungsstrichen, Volljuden waren. So gehörten sie doch zu den ersten Vertretern jener großen nicht-jüdischen Welt. Welch eine Situation, auf der einen Seite so viele nahe Menschen, die Jesus direkt vor Augen hatten und ihn doch nicht sahen, nicht erkannten, und auf der anderen Seite kamen andere mit weit geöffneten Augen von weit her, so wie auch schon die Weisen aus dem Morgenland bei Jesu Geburt. Auch sie wollten Jesus sehen und ehren. Nun, wenn die Nahestehenden ausfallen und versagen, dann hat Gott immer noch andere zur Hand als seine Zeugen. Und das bezeugt uns auch immer wieder Gottes Wort. Einige Griechen traten zu Philippus und sagten ihm, dass sie Jesus sehen wollten. Selig ist, wer dieses Verlangen hat. Und je länger ich über die Begegnung dieser Griechen mit Philippus nachdenke, so wirkt Philippus auf mich ein wenig irritiert, vielleicht sogar ein bisschen verlegen, weil Menschen aus den Heidenvölkern nach Jesus fragen? War Jesus der Messias denn nicht vor allem der Erlöser des Volkes Israel? Vielleicht hat er sich diese oder ähnliche Fragen gestellt, vielleicht. Ja, wir wollen Jesus sehen. Philippus geht nun zu Andreas. Nun, wenn oder weil wir beim Herrn Jesus Frieden und Vergebung der Sünden gefunden haben, so denken wir doch auch an die, und nur so sollte es sein, die den Erlöser noch nicht kennen. Bei Andreas, hier in unserem Text, war das der Fall. Dreimal wird uns von ihm berichtet. Zuerst brachte er seinen Bruder Simon in Kontakt mit ihm, dann führte er auch den Knaben, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische bei sich hatte, zum Herrn. Und auch jetzt, in unserem Text, macht Andreas sich mit Philippus auf den Weg und gemeinsam sagen sie es Jesus. Und wir hören wohl noch, dass diese Nachricht zu ihm vordringt und man würde annehmen wollen, dass sie sich auch tatsächlich treffen, aber das passiert wohl scheinbar nicht. Jedenfalls erfahren wir es nicht. Ja, in der Gegenwart kann man wohl sehen, von der Zukunft kann man wohl nur hören. Jesus sagt seinen Jüngern, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Fast unverständlich, weil sich scheinbar der Zusammenhang zwischen Bitte und Antwort für einen Augenblick verliert. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus. Anders noch zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus seine Mutter zurückwies mit der Bemerkung, meine Stunde ist noch nicht gekommen, erkennt Jesus jetzt, dass die Stunde da ist. Die Zeit ist reif. Der Menschensohn wird verherrlicht werden. Der Menschensohn, von ihm ist in Daniel 7, Vers 13 zum ersten Mal die Rede, war für die Juden die Verkörperung des von Gott gesandten unbesiegbaren Weltenrichters. Jesus bestätigte zwar seine Größe, stellte aber klar, wie sein Weg zu Ruhm und Herrlichkeit aussieht. Es ist nicht die Macht, nein, wirklich nicht die Menschen, für gewöhnlich suchen. Er geht durch Leid und Sterben hindurch. Es ist sein Kreuzesdruck, der nötig war, damit er alle, also nicht nur Menschen aus Israel, zu sich ziehen konnte. Tod und Auferstehung. In diesen Worten und nur in diesen steckt das, was bleibt, was Frucht bringt. Nein, es ist eben nicht der kurze Augenblick eines realen Treffens in unserem erfahrbaren Raum und der erfahrbaren Zeit, die man auch gleich wieder vergessen kann. Das, was bleibt, ist die Selbstaufgabe Jesu. Seine Liebestat überschreitet Raum- und Zeitgrenzen, sie ist ewig. Für seine Jünger, für die fragenden Griechen und die Menschen damals und für uns heute. Seine Verherrlichung geschieht bis heute genau dann, wenn Menschen erkennen, ja, Jesus ist für mich gestorben, für mich, damit ich meine Schuld und all das mich Belastende einfach mit ans Kreuz nageln kann, ihm abgeben darf. Ich muss es nicht mehr tragen. Ich habe es ihm gegeben, habe Befreiung erlebt, will um Befreiung bitten. Alle teilhaben lassen. Genau das ist es, was Jesus will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Genau so ist es. Die Bestimmung eines Samenkorns ist nicht die Konservierung, sondern die Aussaat. Der Mensch gewordene Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich bewundern und bedienen zu lassen oder gar einen Thron einzunehmen, um weltliche Macht auszuüben. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben zur Erlösung für viele. Wenn ein einzelnes Weizenkorn in die Erde gegeben wird, darin aufgeht und stirbt, geschieht etwas Wunderbares. Es wächst ein Getreidehalm, der in seiner Ehre ein Vielfaches an Körnern trägt. Das Ergebnis ist reiche Frucht. Damit ist das Weizenkorn nicht nur ein Bild für den Tod des Sohnes Gottes, sondern auch ein Hinweis auf seine Auferstehung, seine Verherrlichung. Gott selbst hat durch seine Auferweckung die Gültigkeit seines stellvertretenden Todes bestätigt. Und das ist längst nicht alles. Auf seine Auferstehung folgte seine Himmelfahrt. Dort erwartete ihn seinen Vater und überließ ihm seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron an seiner rechten Seite. Und von dort wird er auch wiederkommen. Als Konsequenz schreibt Paulus, dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Seine Verherrlichung soll, muss, will sich, aber auch, je mehr wir die Gemeinschaft mit ihm, aber auch seine Leiden kennen, in unserem Leben widerspiegeln. Je geringer wir in unseren eigenen Augen sind, desto mehr wird seine Herrlichkeit durch unser Leben offenbar werden. Je kleiner wir sind, je mehr wir in den Hintergrund treten und wirkliche Selbstverleugnung gelernt haben, desto mehr kann er in unserem Leben, das mit seinem Tod eins gemacht ist, Früchte hervorbringen. Unter diesen Bedingungen werden wir das wunderbar gesegnete Geheimnis kennenlernen, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Dazu eine kleine Geschichte. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer durch den Tod am Galgen hingerichtet. Der Lagerarzt von Flossenbürg war Zeuge dieses Geschehens. Er schreibt, durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch in der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so Gott ergeben sterben sehen. Niemand weiß, was Dietrich Bonhoeffer an inneren Kämpfen in der Nacht zu diesem 9. April durchgemacht hat. Niemand weiß, was Dietrich Bonhoeffer betete. Aber so denke ich, wir erkennen in den Aussagen des Arztberichtes, dass er in großer Würde starb, die getragen war durch seinen tiefen, unerschütterlichen Glauben. Und dass auch dieser Arzt, ja, über sein Verhalten sehr erstaunt war. Sein Weg zum Galgen kann verdeutlichen, was es heißt, auch im Sterben Gott zu verherrlichen. So wurde auch Bonhoeffer ein Weizenkorn. Ungezählte Menschen wurden und werden in ihrem Glauben durch ihn bestärkt. Und er ist nur ein Beispiel von vielen anderen, die Jesus treu folgten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Frucht des Todes von Jesus ist, dass er in eine unzählige Vielzahl von Menschen überall auf der ganzen Welt zur Errettung gefunden hat und weiterfinden wird. So sehen wir das Prinzip Leben aufgegeben, um Leben zu gewinnen im höchsten Sinn und im vollsten Maß in Christus verwirklicht. In Jesu Hingabe verwandelte und verwandelt sich die Welt. Der Kreislauf des Bösen wurde aufgesprengt. Da schlägt einer nicht zurück, da vergilt einer nicht Böses mit Bösen. Die Liebe rechnet nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie gibt sich hin. Er opferte sich. Und darüber hinaus war sein Opfertod das Ende aller Opfer. In Jesu Hingabe verwandelte und verwandelt sich die Welt für jeden, der von Herzen glaubte und glaubt. Also lasst uns an das Weizenkorn denken und das mit dem Tod nicht alles verweisen. Das Weizenkorn wird Frucht bringen, ein Halm wird wachsen. Ein Sonnenblumenkern wird zur Sonnenblume, eine Raupe zum Schmetterling, der Winter zum Frühling. Und Karfreitag, der Tag des Todes, zu Ostern, dem Fest des Lebens. Nur wer bereit ist, sich zu wandeln, der kann sich entwickeln. Nur wer bereit ist, sein Leben, wie er es gewohnt ist, aufzugeben, immer weiter aufzugeben, der kann und wird weiterkommen. Verschenke dich und werde reich. Halte nichts fest und erhalte die Fülle. Weil du schwach bist, weil du die andere Wange hinhältst, trifft man dich nicht wirklich. Weil du Ja sagst, weil du mitleidest, weil du dich mitfreust, gewinnst du das Leben. Und so bewahre der Friede Gottes, liebe Schwestern und Brüder, in der Kraft des Heiligen Geistes, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.